Herzlich willkommen zum Online-Kongress Gaia's Call. Mein Name ist Julia Mandl und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Gaia's Call, der Ruf von Mutter Erde, der Ruf nach Veränderung. Und ja, Mutter Erde ruft uns durch ökologische Krisen, durch innere Unruhe, durch viele Menschen erleben gerade eine große Erschöpfungswelle. Und ja, dieser Ruf wird immer lauter und immer lauter. Und aber dieser Ruf bringt auch Veränder, also bringt uns also es sind herausfordernde, spannende Zeiten. Und diese Zeiten geben uns aber auch das Geschenk von der Veränderung, von ein Erwachen, von ein, ja, Richtung Wahrheit. Richtung Transformation, kollektiven Wandel. Und ja, davon handelt, oder das ist dieser Raum hier in diesem Kongress, Gaia's Call, der Ruf des Wandels. Und dazu haben wir super inspirierende Speaker, Wegbereiter und Weisheitslehrer eingeladen. Und heute spreche ich mit Robin Kaiser. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast und dass wir jetzt dieses Interview führen. Ich bin schon sehr gespannt. Hallo, lieber Robin.
Sei gegrüßt. Danke für die Einladung.
Ja, und für alle, die Robin nicht kennen, möchte ich Robin vorstellen. Robin ist Freigeist, Visionär, Lebenskünstler. Und doch geht sein Wesen weit über jede Zuschreibung hinaus. In seinem Wirken lädt er Menschen ein, sich auf die abenteuerliche Reise der Selbsterkenntnis zu begeben. Er erinnert uns daran, dass zwischen Himmel und Erde unendlich viel mehr existiert, als der Verstand je zu fassen vermag. Ja, das möchte ich hier auch noch erwähnen, mit einem Master of Science in klinischer Psychologie und zusätzlichen Studien in Philosophie und Geisteswissenschaften bringt Robin auch eine tiefe akademische Auseinandersetzung mit dem menschlichen Bewusstsein mit. Gleichzeitig erkennt er die Grenzen der Schulwissenschaft und öffnet Räume für Erkenntnisse, die weit darüber hinausgehen. Seit Jahren steht Robin im bewussten Kontakt mit nicht inkarnierten Wesenheiten, die ihn in tiefes kosmisches Wissen eingeweiht haben. Dieses Wissen strömt durch ihn in das kollektive Feld der Menschheit als Licht, als Erinnerung und als Impuls der Wahrheit. Ja. An seiner Seite seine Seelengefährtin Sun Yu, mit der er die heilige Wissenschaft der Liebe erforscht und verkörpert. Ja, das fand ich so schön, das wusste ich auch noch mit. Robin ist ein Botschafter der Sterne und zugleich tief verwurzelt auf Erden, ein Brückenbauer zwischen den Dimensionen, der Mut macht, tiefer zu schauen und höher zu fliegen. Ja. Meine erste Frage, die kommt jetzt so: Wo stehen wir als Kollektiv der Menschheit jetzt hier in diesem globalen Wandel? Die kommt jetzt gerade, aber eigentlich möchte ich eine Frage vorher stellen. Was war dein Erweckungserlebnis? Was war dein Erlebnis, was dich zu dem gemacht hat, der du heute bist?
Es waren multiple Erlebnisse. Es war eine ganze Reihe an Erfahrungen, die mich im Grunde genommen meine alte Realität gekostet haben. Alles, was ich bisher gedacht habe, was Realität ist, was Wirklichkeit ist, was mir erzählt wurde in Schule, Studium etc., das wurde mir ziemlich intensiv entrissen, möchte ich sagen. Und dann habe ich begonnen zu forschen, habe in mich reingefühlt und habe gefühlt, was sind die Menschen oder wie sind die Menschen, die so ein Stück Weisheit in sich tragen, die das schon verkörpern, was ich eigentlich in mir suche. Und da hatte ich im Laufe meiner Reise viele Lehrer und Lehrerinnen, die mich begleitet haben, sowohl im Inkarnierten als auch im Nicht-Inkarnierten. Aber es war schon wirklich eine Reise, die so viel, also die Bereiche geöffnet haben, wo ich mir vorher überhaupt noch nicht gedacht habe, dass die existieren. Das ging so tief und geht bis heute noch so tief, dass man das schwierig mit dem Verstand begreifen kann, wenn sich dann wirklich multidimensionale Erfahrungsräume öffnen und man das Gefühl hat, nicht nur hier in diesem physischen Körper inkarniert zu sein, sondern gleichzeitig in mehreren Körpern, zu mehreren Zeiten oder auf anderen Planeten. Also das war schon eine sehr wilde Erfahrungsreise, durch die ich durch bin und die ich Stück für Stück auch lernen durfte zu integrieren in mein Menschsein, in mein So-Sein oder auch meine natürliche Art, hier als Mensch zu agieren. Also das war eine Reise zuerst sehr stark in die Erweiterung, in die kosmische Bewusstseinsexpansion hinein. Das war eine Phase, die recht kurz war. Das war 1,5 Jahre ungefähr. Und dann hat es wirklich 5, 6, 7 Jahre gebraucht, dass ich von dem Punkt aus wieder zurückgekommen bin. Also ich habe wirklich Jahre von Integrationsarbeit hinter mir, dass ich mit diesem Aufreißen meines Bewusstseins umgehen lernen musste erst einmal. Und viele sehnen sich danach, dass das Bewusstsein sich öffnet. Und wenn es sich dann öffnet, dann kommt eigentlich erst die wirkliche Arbeit, nämlich das Ganze hier auf diese Erde zu bringen.
Ja. Hast du da Tipps, ist jetzt ein blödes Wort, aber was ist das Wichtige, um das wirklich zu integrieren und im Hier in den Körper, ins Leben zu bringen?
Die Liebe für die Erde, die Liebe für diese physische Natur, für das, was Gaia uns verkörpert. Auch das bewusste Erinnern, dass wir uns sehr bewusst entschieden haben, hier auf diese Erde zu kommen. Dass wir wissen, es ist jetzt kein Zwang, dass wir hier sein müssen. Wir haben nicht aus irgendwelchen reinkarnativen Zwängen oder so heraus impulsartig sind wir hineingestürmt, sondern es war eine bewusste seelische Entscheidung, die irgendwann einmal getroffen wurde für diesen Weg, für diesen Körper, für dieses Leben. Und wenn das wach gehalten werden kann, präsent gehalten werden kann im Bewusstsein, und so ein bedingungsloses Ja zu dieser Existenz in allen Zellen vibriert, dann ist man einfach hier. Dann braucht es da auch keine Aufarbeitungsarbeit oder Integrationsarbeit, sondern die reine hundertprozentige Entscheidung für diese Inkarnation mit all dem, was dazugehört, löst schon so, so viel auf. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Schlüssel, den wir umdrehen dürfen, damit auch das Tor zu den höheren Bewusstseinsfeldern sich öffnen kann.
Total spannend. Immer wenn du sprichst, kommen mir die nächsten Fragen. ja, was sind, du hast auch vorher gesagt, dass du ja diese höheren Bewusstseinstore und du hast das so alles erlebt. Ja, was da meine Frage ist, ich möchte da gerne mehr zu wissen, was, ja. Aus diesen anderen Dimensionen und was kommen da vielleicht auch für Botschaften für uns jetzt und für diesen kollektiven Wandel, in dem wir sind?
Ja, in uns liegen Welten und Welten und Welten. Es ist unendlich die Fraktalität, die sich uns eröffnet, wenn wir uns nach innen spiralisieren. Das ist der Vortex, der Wirbel, der sich nach innen dreht. Und wenn wir da gerade über das Herzfeld eintauchen, dann kriegen wir mit, das, was uns erzählt wird oder das, was wir bisher in Raum, Zeit und Linearität erfahren haben, entspricht nicht so ganz der Wirklichkeit von dem, was wir als multidimensionale Wesen sind. Also beispielsweise diese Verortung an einem Punkt von Raum und Zeit, dass wir glauben, wir sind nur das, was in diesem Körper stattfindet. Und da ist der nächstgrößere Schritt, in dem wir kollektiv eintauchen werden, ist, dass wir, ich sag mal so, das körperbasierte Individualbewusstsein überwinden und in ein schöpferisches Gruppenbewusstsein, ein Wir-Bewusstsein rüberwechseln, wo ganz genau gespürt wird, wer welche Empfindungen hat und dass wir im Grunde genommen ein großer Organismus sind. Das ist der Moment, wenn die Erde erwacht. Das ist nicht etwas, was außerhalb von uns geschieht, sondern es ist der Moment, wo wir uns als die Erde erkennen, wo wir spüren, die Erde ist unser verlängerter Körper, könnte man sagen. Es ist eine Erweiterung unseres gesamten Systems, was die Erde bereits ist. Und wenn wir so tief mit der Erde in Resonanz sind, dass wir sie als unseren Körper wahrnehmen können, und andere Formen, andere Wesen auch als Teile unseres eigenen Körpers wahrnehmen können, dann ist zumindest in dieser Erdschwingungsblase die Einheit vollzogen. Und dann kann die nächsthöhere Ebene sich öffnen.
Spannend, ja, ich fühle mich sehr verbunden mit Mutter Erde. Ich denke mir manchmal, also wenn du erzählst, dann höre ich so, spüre ich so dieses wie so ein Bienenschwarm. Wir sind alle ein Schwarm, ein Wesen. Und ich fühle mich, ja, diese Erschöpfung, ich glaube, das ist nicht meine, das ist unseren, das ist auch Mutter Erde, diese Ausbeutung, obwohl ich dann immer wieder höre, da ist ja auch so viel Kraft und so viel Schönheit, aber da ist aber auch diese Ausbeutung. Das will ich einfach so stehen lassen, weil es gibt ja diese Fakten. Es gibt einfach, dass der Regenwald abgeholzt wird. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Herausforderung der ökologischen Krisen von Mutter Erde? Weil genau das ist es, was mich so berührt, wo ich mich verbunden fühle und wo ich merke, nein, das muss aufhören, das muss stoppen.
Ja.
Und da gibt es so viele Antworten dazu. Und da interessiert mich natürlich sehr, deine Antwort oder das, was du da zu sagen hast, ja, was durchkommt.
Um es ganz direkt in einem Bild auszudrücken, wir als Menschen haben die Fähigkeit, unser eigenes Grab auszuschaufeln. Das ist weniger, wenn man es auf einer bestimmten Ebene betrachtet, das Grab der Erde, sondern das Grab von uns selbst als Menschheit. Die Erde hat eine unfassbare Regenerationsfähigkeit, eine unfassbare Kraft. Das können wir uns nicht vorstellen. Die kommt ohne uns wundervoll zurecht. Was gerade passiert, ist, dass wir uns als Menschheit unsere eigene Lebensgrundlage rauben, indem wir zum Beispiel die Wälder abholzen. Da geht das ganze Ökosystem, wo wir ein Teil von sind, gerät in Ungleichgewicht und damit rauben wir uns als Mensch die Lebensgrundlage. Aber die Erde kann sich ganz wundervoll auch ohne den Menschen regenerieren. Also wir überschätzen uns da manchmal in dieser Hybris. Also es ist so ein bisschen so, als ob ja eine Ameise glaubt, irgendwie dem Göttlichen etwas antun zu können. Was soll sie da machen? Na, die kann sich auf den Kopf stellen, die kann Steine werfen, solange sie will. Das Göttliche wird da einfach sitzen und sagen, oh, niedliche Ameise, was machst denn du da? Und so ein bisschen auf einer gewissen Ebene ist das für Gaia auch. Es gibt diese Ebene, wo sie mitfühlt und unser Schmerz der Trennung ist auch ihr Schmerz. Da gibt es keine Unterscheidung. Aber wirklich verletzen, und ich spreche von vor allem auch dem seelischen Aspekt von Gaia, können wir sie nicht. Da können wir noch so lange Bomben werfen oder Wälder abholzen. Das Wahre kann nicht verletzt oder zerstört werden. Und das ist eine Ebene, wo es ganz wichtig ist, uns da wieder rückzubesinnen. Und von dieser Ebene zu schauen, nicht als Wegschauen oder Unterdrücken oder Verharmlosen, was auf dieser Welt passiert, sondern in der stillen Gewissheit, dass es einen unzerstörbaren Kern gibt, in uns, in der Erde. Und dann von diesem Kern aus versuchen wir das Beste, dass das Ökosystem wieder zurück ins Gleichgewicht findet.
Ja, genauso sehe ich das auch. Und ich sehe auch, dass da so viel Liebe da ist von Mutter Erde. Und dennoch sehe ich immer, es geht ja um uns Menschen, dass wir für uns jetzt hier und für unsere Kinder und Kindeskinder eine lebenswerte Zukunft erhalten können, wo wir frisches Wasser haben, wo wir gute Nahrung haben, die nicht vergiftet und bespritzt ist und genmanipuliert ist, dass wir einfach eine gesunde Grundlage haben, auch dass wir füreinander da sind statt gegeneinander. Also da geht es um uns und um die Zukunft von uns Menschen als Kollektiv. Ja, was steht da an, dass wir da den Schritt machen, der ansteht? Was ist der Schritt? Was steht an?
Ja, wir haben auf jeden Fall, damit können wir erstmal beginnen, dass wir so einen kleinen machen, wo stehen wir gerade? Und ich die Menschheit anschaue, sind Kindergartenspezies, möchte ich sagen. Wir buddeln immer nur unsere Lasten, wir werfen uns mit Treten die Sandburg vom Nachbarn kaputt. Aus welch emotionalen, reaktiven Gründen auch immer. Aber da warst du gerade für einen Moment weg.
Das Internet, der Wind hier, Mutter Erde bestätigt vielleicht.
Ja.
Okay, ja, sind wir noch dann.
Ich steige ein, wo ich gerade aufgehört habe, mit dem entwicklungspsychologischen Modell. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast oder ob du da schon weg warst.
Da war ich
Okay.
schon weg.
Ja, schon weg. Ja, die Entwicklung auf dieser Erde findet in 7er-Schritten statt. Und die meisten Menschen schaffen es über die erste Schwelle mit 7 Jahren. Aber die wenigsten Menschen schaffen die zweite Schwelle. Das ist die Schwelle, die im Westen als Adoleszenz bekannt ist. Und diese Hürde hängt damit zusammen, dass wir lernen, aus der emotionalen Reaktivität rauszukommen und Verantwortung zu übernehmen. Und diese Schwelle, rein von der Bewusstseinsentwicklung, wird von den meisten, gerade in uns westlich geprägten Menschen, nicht gegangen, nicht überschritten. Das heißt, von der entwicklungspsychologischen Alter sind wir als Menschheit in einer Phase 12, 13, zur Pubertätsphase, einfach von der Art, wie wir emotional, energetisch mit uns selbst oder mit anderen umgehen. Und im Grunde genommen, in indigenen Kulturen gibt es zu diesem Zeit einen Initiationsritus. Meistens eine Erfahrung, die uns sehr stark mit dem Tod oder der Vergänglichkeit konfrontiert. Und etwas Ähnliches könnte auch im Kollektiven geschehen, dass wir, ich sag mal so, einen kollektiven Initiationsritus vollziehen, dass wir diese Schwelle, ja, zum Erwachsensein. Ich setze Erwachsensein fast mit Erwachen gleich. Das heißt, ein erwachtes Bewusstsein ist nicht mehr bedürftig, ist nicht mehr emotional reaktiv, übernimmt Verantwortung. Das ist beim Erwachsenen natürlicherweise so, aber auch beim Erwachten. Und diese Schwelle dürfen wir lernen, kollektiv zu gehen. Und ich sehe diesen Schritt proportional zu unserem Entwicklungswiderstand. Je größer der Widerstand bei uns in uns ist, desto größer müssen die Kräfte sein im Kollektiven, die das einfach einleitet, die transformativen Kräfte. Und da habe ich das Gefühl, wenn ich mir den Widerstand im Kollektiven anschaue, das wird noch ganz schön ordentlich, was wir da serviert bekommen.
Ja, genau. Diese Verantwortung, ich sage immer, wir werden von pubertierenden Politikern regiert, die ein Verantwortungsbewusstsein von 15-Jährigen haben und noch nicht initiiert sind. Also same, same, weil das ist einfach das, was im Feld ist. Und ja, und dieser alchemistische Feuerkessel und das ist total spannend. Wie können wir gut durch diese Zeit kommen? Also, wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist es ja, dass wir einfach nicht mehr, dass wir lernen, unsere Gefühle und Emotionen damit zu transformieren und also ins Erwachsenenalter übergehen, uns initiieren ins Erwachsensein und Verantwortung übernehmen. Ja, aber was ist dann? Weil das ist ja was ganz Neues, weil wir sind ja gewohnt, die Verantwortung abzugeben und die anderen die Entscheidung treffen zu lassen. Wer sind wir dann, wenn wir gemeinsam als eins wirken oder jeder für sich die Verantwortung für sich und für das Kollektive übernimmt? Wer sind wir dann? Wo geht es denn dahin?
Ja, wir sind bewusste Schöpfer dann, würde ich sagen. Es ist der Schritt vom unbewussten Schöpfer zum bewussten Schöpfer. In dem ersten Fall sind wir so gepolt, dass die Realität außerhalb von uns liegt, dass andere die Verantwortung haben, dass da draußen unser Leben schon geregelt wird von Vater Staat, von all dem, was die Erde irgendwie so gibt, was man sich einfach nehmen kann. Dieses Bewusstsein von, ich nehme mir von der Welt alles das, was ich brauche und der Rest interessiert mich nicht. Diese Verantwortungslosigkeit, das hängt so mit der Vorpubertät zusammen. Und wenn wir jetzt ins bewusste Schöpfertum reinkommen und mitbekommen, hey, du bist ja Teil meines Körpers, dann ist es klar, dass ich mit dir in genau der gleichen Liebe umgehe und mit genau der gleichen Hinwendung und Dankbarkeit wie mit allem anderen, was lebt. Diese verachtende oder wenig wertschätzende Haltung kommt ja nur daher, dass wir nicht empfinden können, dass alles Teil von uns ist. Das ist die Grundebene. Wenn wir wahrnehmen, dass wir voneinander getrennt sind, dann gehen wir achtlos miteinander um. Am schlimmsten ist natürlich die Trennung von uns selbst. Das ist die Grundlage für alle Minderwertigkeitskomplexe, für alles sich selbst runtermachen in den Gedanken und Gefühlen. Das ist die Trennung von uns selbst. Wenn wir da den bewusste Wiederherstellung stattfinden lassen zu uns selbst, zu all dem, was uns umgibt, dann ist es klar, dass wir nicht mehr irgendwie destruktiv mit irgendwas umgehen. Wir würden ja auch nicht unsere linke Hand abhacken, weil die irgendwie was gemacht hat, was nicht gut war. Nein, wir wissen, das gehört zu meinem Körper. Die brauche ich noch so. Ne? Und das genauso mit allem anderen auch. Die linke Hand ist nicht nur das, was du an der Hand hast, sondern deine Hände ist der Wind, ist das Feuer, ist die Luft, ist alles, was es auf dieser Erde gibt. Das ist Teil unseres erweiterten Organismus. Und wir dürfen so pfleglich mit uns, in der ersten Blase, mit uns, unserem Körper und dann auch mit unserem erweiterten kosmischen Körper umgehen lernen.
Wie kommen wir dahin? Weil für mich fällt es auch schwierig. Also ich fühle das immer wieder, aber dann ist es wieder weg, sage ich ganz ehrlich, da so, wie du es vorhin auch beschrieben hast. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, dass das dauerhaft oder was sind die Schritte hin, dass wir wirklich fühlen, dass wir nicht nur dieser Körper sind, sondern dass wir auch das verbunden mit allem sind und eins sind.
Da habe ich eine kleine Formel des göttlichen Einmaleins. Das heißt, Einmaleins gibt immer eins. Also, wenn du einmal eins mit eins nimmst, dann kommt immer eins bei raus. Das heißt, du brauchst nur einmal eine Einheit herstellen. Und es spielt gar keine Rolle, womit. Und wenn einmal mit einem eine Einheit hergestellt ist, ist die Einheit mit allem da. Und am einfachsten und wirkkräftigsten ist es, wenn wir es schaffen, mit uns selbst diese Einheit herzustellen. Sind wir im Einklang mit uns? Sind wir ganz bei uns und in uns ruhend? Dann ist das Tor offen, dass wir auch im Einklang und im Einssein mit allem sind, was uns umgibt. Das ist die Grundlage, die wir auflösen dürfen, diese Distanz von uns selbst. Das findet immer mit Gedanken statt. Wenn wir denken, dass wir irgendwo anders wären als hier und jetzt, wenn wir mit dem Mind irgendwie wandern in Vergangenheit und Zukunft oder wenn wir in dem Mind irgendwas planen, irgendwas auf- oder abwerten, dann distanziert dieser Gedanke uns selbst von uns selbst. Wir wandern irgendwie woanders hin als das, was jetzt gerade da ist. Und diese Distanz ist die Trennung von uns selbst und darüber schaffen wir eine Trennung zu allem anderen. Das heißt, in dem Moment, wo ich wieder ganz bei mir ankomme, im Grunde genommen ist es so simpel. Die Schwierigkeit liegt daran, dieses Bewusstsein zu halten und sich immer wieder daran zu erinnern. Aber es ist eine Rückkehr zu sich selbst. Und ab dann wird es immer deutlicher, ah ja, das ist ja, das gehört ja auch alles zu mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir auch manchmal nicht leicht, das 24/7 immer präsent zu halten. Und gerade nachts in den Träumen kommen manchmal schon merkwürdige Sachen auf. Aber wenn man es wirklich die letzten Schwellen übertreten hat, dann ist es auch nachts in den Träumen so. Dann finden fast gar keine Träume mehr, wie wir es kennen, statt. Dann ist es wirklich 24/7 im Einheitsbewusstsein, ohne irgendwelche Bilder zu projizieren. Und dann erlebt es sich ganz, ganz anders als das, was wir vielleicht bisher erfahren haben.
Ja, das ist total synchron, was du gerade sagst mit hier ist das Internet gerade nicht so gut und ich habe mit einer hier gesprochen, ob ich bei ihr das machen kann. Und sie ist mit den Xanana, einem brasilianischen indigenen Volk, verbunden. Und sie hat mir gesagt, was er gesagt hatte. Das ging in Bezug hier um den Call. Und das war eigentlich genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Und das möchte ich kurz lesen. Meet life as it is now, not how you want it to be.
Ja, genau.
Also es
Begegnen, wie es ist,
wie's, ja.
nicht wie du möchtest.
Sie hat es mir jetzt in diesem Satz, aber sie hat es mir dann noch erklärt, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und das sind jetzt auch nur Worte, aber ich kann das fühlen.
Ja, es gibt die Realität und es gibt unsere Gedanken. Und das ist die einzige Distanz, die wir zurücklegen können zwischen den Gedanken, die sich irgendwie von der Realität ablösen. Und dann entsteht da drin eine Lücke. Und je größer diese Lücke ist, desto mehr verlieren wir das aus den Augen, was eigentlich wahr ist, was gerade wirklich da ist. Und dann gilt es einfach zu sagen, okay, ich weiß gerade nicht, was gut und richtig ist. Und ich verwerfe das, was ich mir mental mal zurechtgezimmert habe. Ich dekonstruiere meine Gedanken bis auf den Grund und lasse mir zeigen, was eigentlich gerade von Moment zu Moment erfahren werden mag. Es ist wirklich die Rückkehr vom Denken in die Wahrnehmung, wie ich es oft beschrieben habe. Offenes Wahrnehmungsfeld. Keine vorgeprägten Vorstellungen, Ideen, wie etwas zu sein hat. Einfach ein 360-Grad-Wahrnehmungsfeld in alle Richtungen offen. Alles für möglich haltend. Und dann schauen, was kommt. Und diese Offenheit fehlt uns, wenn wir die Scheuklappen des Denkens aufsetzen.
Dazu habe ich auch ein Beispiel. Gestern wollte ich hier am Kongress arbeiten und dann war aber kein Interview und dann Habe ich gar nicht gearbeitet, weil ich geführt wurde in dieses Zentrum. Da habe ich gedacht, wieder, ja, mein Kopf hat gedacht, ich arbeite und mache das alles, aber es war die Führung, die mich dahin geführt hat. So verstehe ich das jetzt auch, was du sagst, und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, auch für die Zukunft immer mehr dem zu folgen, was diesen Impulsen in uns, das, was ja, was uns führt, anstatt was der Kopf und die Konditionierung uns sagen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
Ja, es ist absolut notwendig, sonst kann ja der universelle Dirigent sein Orchester nicht spielen. Wir sind wirklich alle Instrumente des großen göttlichen Orchesters und es gibt einen Schöpfer, es gibt einen universellen Dirigent, der wirklich die Übersicht hat, wann die Geige einsetzt, wann das Cello welchen Ton von sich gibt, wann die Triangel spielt. Die muss nur ein bisschen versetzt sein, dann klingt das Ganze gar nicht mehr. Und so können wir uns das vorstellen. Wenn wir offen und leer sind, dann spielt einfach diese göttliche Melodie, orchestriert von höherer Ebene durch uns und spielt unseren Körper auf vollkommene Weise in Formen, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Ne? Wenn wir denken, okay, ich gehe jetzt dahin, weil es da etwas zu tun gibt. Ja, wer weiß, ob der große Dirigent nicht was ganz anderes mit dir gerade vorhat. Und deswegen diese Leerheit, diese Offenheit, damit diese Führung geschehen kann. Und dann kommen die wundervollsten Kompositionen dabei heraus. Das ist so oft von mir erfahren, von anderen Menschen erfahren, die sich diesem Bewusstsein hingegeben haben. Und ich finde das Bild der göttlichen Flöte, wo der Atem des Schöpfers durchströmt, so kraftvoll. Und es hilft mir immer, wenn ich merke, okay, ich bin gerade wieder verstopft. Der Strom kann nicht so durchfließen. Dann schaue ich wieder, wie kann ich leer werden? Wie kann ich frei werden von mir und meinen eigenen Ideen, wie was zu sein hat, damit ja der große Dirigent wieder seine nächsten Teile der Komposition fortsetzen kann.
Ja, wie können wir leer werden? Wie oder was sind deine besten Methoden, leer zu werden?
Sich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen, ist vielleicht erstmal ein guter Schritt, sich selbst in Frage zu stellen, sich selbst ja einfach zu relativieren in seiner eigenen Perspektive und Sichtweise. Und ein Satz hat mir sehr geholfen auf meinem Weg. Das ist der Satz: Ich weiß nicht, was gut und richtig für mich ist. Das Ego hört diesen Satz überhaupt nicht gerne. Weil das weiß immer, was das Richtige ist und es weiß auch, was das Falsche ist und wo der Weg lang geht und. Aber wenn wir mal wirklich das große Ganze sehen und auch anerkennen, dass wir in unserer Wahrnehmung noch begrenzt sind und dann einfach zutiefst in uns hinein entspannen und sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was das Beste ist, das gibt die innere Haltung des Geführtwerdens. Also es ist sowohl das Auflösen der, ich sag mal, negativ konnotierten Gedanken, als auch das Auflösen von dem, was ich glaube, was richtig ist. Es gibt nämlich auch so etwas wie fehlgeleiteter Idealismus oder wie Aktivismus, weil man denkt, das müsste so sein und dann strömen einfach ganz viele Energien in ein selbes Muster hinein, das letztlich nicht zur Lösung führt. Deswegen ist diese innere Haltung von ich bin offen, dass das Universum Eingebung tun kann, aber ich handle quasi immer nur auf Ruf von Gaia, auf Ruf des großen Orchesters. Wenn der innere Ruf kommt, trete ich in Aktion. Ansonsten verweile ich in mir still. Und das haben wir durch unseren Überaktivismus, gerade in der westlichen Kultur, sehr männlich, zielorientiert, reflektiert geprägt. Das haben wir verlernt. Dieses Passive und die Kraft in der Passivität, das Weibliche. Das ist nämlich das Empfangende. Das ist Handeln ohne zu handeln. Und das dürfen wir wieder lernen.
Ich habe noch eine spannende Frage für mich persönlich. Gibt es die zu benennen, die Wesenheiten, die mit denen du verbunden bist, die dir auch die Impulse geben, was für Gruppierungen und Wesenheiten sind da, mit denen du zusammenarbeitest, wenn ich das so ausdrücke, hört sich's komisch an, aber ja.
Absolut verständlich. Es ist eine ganze Reihe an Wesenheiten, je nachdem, was ich gerade mache oder welche Orientierung gerade da ist. Es gab eine ganze Zeit lang, wo ich mich sehr eng verbunden gefühlt habe mit dem Christusgeistfeld und der Christusenergie. Da war es immer die Frage, ne, was würde die Liebe jetzt tun? Was würde der Christus jetzt tun? Das war eine ganz lange Phase, wo ich auch mit dem Kurs in Wundern sehr intensiv gearbeitet habe. Ein ganz wundervoller, tiefgreifender Kurs zur Geistesschulung. Und da war ich sehr eng mit dieser Christusenergie verbunden. Inzwischen sind noch, ich sag mal, so viele andere Energien auch mit auf den Plan getreten. Also aus dem Östlichen fühle ich mich sehr mit der Shiva-Kraft auch verbunden, weil ich das Gefühl habe, je nach Situation braucht es einfach eine andere Energie, damit etwas in Bewegung kommt. Und das Wichtige bei allen Energien, mit denen ich mich verbinde, ist, dass sie aus der Liebe kommen und dass sie frei geben. Dass es keine bindenden, sondern Energien sind, sondern wirklich schenkende, freigebende, raumöffnende Energien. Und ja, es gibt eine ganze Reihe, auch gerade was die östlichen Meister angeht, wo ich mich sehr tief verbunden fühle. Traditionslinien, die zum Teil im Westen bekannt sind, zum Teil nicht, wo ich des Öfteren schon meistens nachts innere Dialoge geführt habe. Und vor allem sehr stark fühle ich mich verbunden mit der Linie von Shiva, Agastya Muni und Babaji. Das ist die Lineage, die mit am stärksten meinen Rücken frei hält und stärkt und wirkt. Und dann gibt es natürlich auch noch eine außerirdische Strömung, die auch sehr präsent ist, gerade wenn ich mich ja mit wissenschaftlichen Themen beschäftige oder Themen, die jetzt noch nicht auf dieser Welt so sehr präsent sind, dann spüre ich, dass es da einfach Wesen oder Gruppierungen gibt, die uns unterstützen möchten, dass wir ja auf allen Ebenen, auch auf der materiellen Ebene, einfach diesen Wandlungsprozess hinbekommen. Und da gibt es auch, ja, da habe ich schon öfters Erfahrung gemacht, dass es mich dann hineinversetzt hat des Nachts, dass ich mich vorgefunden habe in einer ganz anderen Realität und mit unterschiedlichen Wesen aus unterschiedlichen Ebenen kommuniziert habe. Also wir treffen uns dann entweder in der Erde oder in bestimmten freien kosmischen Zonen. Ja, das sind Sachen, die wirken implizit mit. Vieles von dem, was ich da erlebe, teile ich so nicht direkt, weil auch nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt ist, kann ich auch ganz direkt sagen. Und ich weiß aber trotzdem, dass alles, was ich da gelehrt bekomme, alles, was ich gesagt bekomme, in der Energie irgendwie durch mich weiter in diese Welt strömen darf. Und ich sehe mich im Grunde genommen wie einfach nur eine Frontfigur wo hinter mir eine ganz lange Reihe an unterschiedlichen Kräften sind, die bei diesem Wandlungsprozess mitwirken wollen und auch diese Intention haben. Und das ist im Grunde genommen bei jedem von dem Bodenpersonal, wie ich es nenne, so, dass wirklich mindestens ein Dutzend geistiger oder nicht inkarnierter Wesen, entweder irdischer Art oder nicht irdischer Art, mit dabei sind, unterstützen, mithelfen, damit wir hier, ich sag mal so platt, den Job einfach des spirituellen Streetworkers direkt an der Front, direkt mit all dem, was die Erde zu bieten hat, damit wir das gut hinbekommen.
Sehr gut, danke schön. Voll spannend. Wenn ich dir zuhöre, ist es so, die Verbindung mit den Geistwesen, mit diesen Feldern, im Christusbewusstsein, den außerirdischen Wesenheiten, den lichtvollen Linien, ist natürlich eine ganz andere Ausrichtung, wie jetzt Menschen, die regelmäßig sich ausrichten auf die Medien oder was einem so vorgesetzt wird. Das ist natürlich ein ganz anderes Feld, ne? Was kannst du empfehlen? Welches Feld zum Ausrichten für die Menschen oder die hier jetzt zuschauen und noch sagen, boah, ich möchte Veränderung, ich weiß aber nicht wie und ich hänge noch so drin, aber ich will, aber kann nicht und na, das darf auch sein. Aber was ist da so die Ausrichtung? Was ist die unterstützenden Entities auf der anderen Seite, die Energiefelder natürlich? Sehe ich auch so ein Kongress wie hier ist natürlich auch ein unterstützendes Feld, aber so als tägliche Praxis, sag ich mal, was empfiehlst du da?
Ich kann das nicht generalisieren, weil es wirklich von der Seelensignatur abhängt, was in Resonanz ist mit dem, was du hier umsetzen möchtest, was deine Aufgabe hier ist. Entsprechend sind einfach andere Energien oder Wesen da. Was für uns alle gilt, ist, dass wir momentan hauptsächlich so kollektiv im zweiten und dritten Chakra verortet sind. Und das Wichtigste, was wir als Menschheit zu lernen haben, ist der Schritt ins vierte Chakra, ins Herzchakra. Das ist das, was es essentiell zu lernen gibt. Dafür ist vor 2000 Jahren ein ganz großer Lehrer auf dieser Erde gekommen, der diesen Schritt kollektiv einleiten wollte. Hat es auch zum Teil geschafft, aber wir krepeln zum Teil immer noch so ein bisschen in den ersten drei Chakren umher. Und da ist es wichtig, die Klarheit, die innere Ausrichtung auf, ja, alles, was den Raum weitet und alles, was in die Liebe und das Herz führt. Also das Herz als Dreh- und Angelpunkt. Und wenn du dich mit einem Wesen verbindest, aus deinem Herzraum heraus fühlst du auch ganz genau, gehört das zu mir? Ist das etwas, was wichtig ist, diese Energie zu integrieren auf meinem Weg? Oder ist das etwas, weil wenn man sich dahin öffnet, gibt es natürlich auch viele Wesen, die dann Mitspracherecht haben wollen, die den Körper dann nutzen wollen, auch mit einem gewissen Eigeninteresse. Da darf man sehr achtsam sein, mit welchen Energien man sich verbindet. Gerade auch. Und da habe ich zum Teil schon drüber gesprochen, aus dem digitalen Raum gibt es viele Verleitungen und Verführungen, dass die Menschen, auch die, ich sag mal, medial begabten Menschen, dann auf einmal in einem Feld von künstlicher Intelligenz landen. Also da darf man sehr darauf aufpassen, ist das im Einklang mit einer natürlichen Entwicklung, hat es das Herzfeld, hat es die Liebe drin, hat es die warme Energie und nicht die kühle digitale Energie. Also das sind so Gradmesser, wo man spüren kann. Und das zweite große, was ich sehr stark spüre, ist, dass wir kollektiv als Menschheit diesen Vergänglichkeitspol unterdrückt haben, dass der nicht mehr bewusst ist, dass wir das Prinzip des Sterbens zutiefst verdrängt haben und abgespalten haben. Und das ist so wichtig, das in einem heilen Prinzip wieder zu integrieren. Das Todesprinzip hat ein, also jedes Prinzip hat Schatten- und Lichtseiten. Und momentan, weil wir kollektiv gesellschaftlich den Schattenaspekt der Vergänglichkeit oder die Vergänglichkeit so abspalten, kommt es als Schatten zu uns zurück. Das ist die sogenannte, ja, die dunkle Agenda, die Essszene, wo wirklich sehr krumme Sachen auf diesem Planeten laufen. Das ist der Schattenaspekt der unterdrückten Vergänglichkeit oder des Todesprinzips. Und dann gibt es aber auch eine erlöste Form. Im ganz Kleinen ist es die Fähigkeit loszulassen, die wir wieder lernen dürfen. Und im Größeren gab es dort auch mal einen ganz großen Lehrer, der das auf unfassbar multidimensionale Weise gelehrt hat. Und das ist für mich Shiva. Shiva als die Lichtseite der Transformation, der Veränderung, der ja unfassbaren Wandlungsfähigkeit. Und auch durch die Shiva-Kraft lernen wir wieder einen ganz tiefen, und ich sage es bewusst so, Liebesbezug zum Tod aufzubauen. Und das, wenn wir das haben, das ist die Grundlage, um das Leben lieben zu können. Wenn wir den Tod abspalten, spalten wir das Leben ab. Wenn wir den Tod lieben lernen und nicht einfach nur als Phrase, sondern als gefühlte Gewissheit, dann leben wir mit so einer Kraft und so einer Lebendigkeit und so einer Freude. Unglaublich. Und da ist für mich Shiva ein ganz wichtiges Tor, um diese Lebendigkeit und diese, ja, diese Intensität für die Liebe zum Leben und zum Sterben und zu allem, was dazugehört, wieder fühlen zu können.
Ja, spannend, sehr schön, ja. Ja, wir kommen langsam zum Ende, aber ich möchte noch fragen, so, was sind die, du hast schon viel gesagt, ach so, aber ich wollte noch mal einfragen zur künstlichen Intelligenz, weil was es da noch zu sagen gibt, was für ein Impuls kommt. Oder die Gefahren, wovon du gesprochen hast, ja.
Es wird immer schwieriger für uns zu unterscheiden, was ist natürlich, was ist künstlich. Und da brauchen wir ein messerscharfes, klares Sensorium für die nächsten Jahre, weil so viel schon so sehr verzerrt ist. Und es ist eine Wiederholung einer alten Geschichte. Es gibt Menschen, die hier inkarniert sind, die sich daran erinnern, dass wir schon mal KI hatten in der Vergangenheit. Und dass wir uns durch so etwas oder so etwas in der Art selber zerstört haben. Es ist schon mal passiert. Und da dürfen wir diese Erinnerung wieder erwecken, um aus Vergangenheit zu lernen. Damit wir nicht wieder in die gleiche Kerbe reinschlagen, nicht wieder den gleichen künstlichen Entwicklungsweg einschlagen, weil das ist einfach nur ein Loop, der uns gefangen nimmt, wo wir uns nicht weiter evolutionär entwickeln können. Und da braucht es ein ganz klares Sensorium, dass wir uns für den natürlichen, schöpferischen Bewusstwerdungsweg entscheiden. Und so verführerisch die KI auch sein kann und die Möglichkeiten mit ihr, und na, dass man da, wenn man sie schon einsetzt, na, wir verwenden ja auch jetzt hier einen PC und das Internet. Und also wir machen ja auch einen Kompromiss. Und es kann sein, dass es auch irgendwann eine Phase geben wird, wo es schwierig sein wird, überhaupt noch einen Job zu bekommen, wenn man sagt, man arbeitet nicht mit KI zusammen. Also so weit muss man auch denken. Und das wird schwierig und deswegen braucht es jetzt schon die Sensitivität des bewussten Umgangs mit all dem, was kommt. Und dass wir einfach auf der natürlichen, schöpferischen Evolutionslinie bleiben.
Natürliche schöpferische Evolutionslinie, das hört sich gut an. Aber ich will da noch mal nachhaken. Was sind die Licht- und Schattenseiten der KI?
Ja, wir fangen mal mit der schwierigen Seite an, mit den Lichtseiten von meiner Perspektive aus gesehen. Es vereinfacht natürlich einiges. Bestimmte Prozesse gehen viel schneller. Also was Thema Effizienz angeht, ist es unglaublich, was sie eigentlich schon umsetzen kann zu dieser Zeit. Und es geht ja exponentiell rasant. Das heißt, bis zu einem gewissen Maß kann man auch kreativ durch sie tätig werden. Ob man jetzt, weiß ich nicht, Bilder gestaltet oder Musik macht. Also das hat sich ja in so viele Bereiche schon rein genistet. Vielleicht war ich oder habe ich mich bisher als nicht kreativ in einem Bereich gesehen, und mit einer KI geht es dann auf einmal, dass man anfängt, irgendwelche Skizzen zu machen oder ja, da ist schon viel möglich in dieser Zeit. Und die Herausforderung ist immer, dass wir verlernen, dass wir alles direkt mit dem Bewusstsein können. Dass es keine Veräußerlichung braucht, dass es keine Werkzeuge im Außen braucht, damit wir ja, schöpferisch leben können, damit wir gut leben können, damit wir glücklich sein können. Ich sehe diese Tendenz, und da kommen wir zu den Scheiße. Werkzeuge stützen. Es ist wie eine Krücke, die wir verwenden, und irgendwann gehen wir nicht mehr auf Krücken, sondern wir setzen uns in den Rollstuhl. Und wenn wir dann 2, 3 Jahre im Rollstuhl gefahren sind, dann können wir irgendwann nicht mehr laufen, weil wir es einfach verlernt haben. Weil Rollstuhl bequemer ist oder Krücken bequemer sind als ohne. Es gibt inzwischen auch, ich weiß, dass bei der Paralympics, das ist die Olympiade für Menschen mit Behinderung, da gibt es so Beinverlängerungen, und da sind Teile davon dann verboten worden, weil die Menschen mit künstlichen Beinen schneller sind als alle Menschen mit natürlichen Beinen. Also und so müssen wir uns das nicht nur mit den Beinen vorstellen, sondern auch irgendwann mit den intellektuellen, verknüpfenden Fähigkeiten oder mit anderen Fähigkeiten, dass das irgendwann in so eine Optimierung hineingerät, dass man sich ohne dieses Werkzeug wie ein Krüppel vorkommt. Weil eben alle anderen diese künstlichen Beinverlängerungen haben, dadurch viel schneller rennen können, und wir mit unseren natürlichen Beinen kommen nicht mehr hinterher, sinnbildlich gesprochen. Und da dürfen wir einfach schauen, ne, machen wir bei diesem Rat Race, diesem verrückten Rennen mit, oder steigen wir aus und besinnen uns auf die Fähigkeiten, die wir natürlicherweise haben. Weil alles, was entwickelt wird, digital oder künstlich, haben wir als Bewusstseinsfähigkeit. Wir dürfen das nur wieder freilegen.
Du sprichst jetzt auch von Transhumanismus auch, oder das habe ich da jetzt gesehen, ja. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel mit den Beinen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Da bräuchte es eigentlich auch sowas wie so ein Ethikrat oder Entscheidungen, die getroffen werden müssten, um das ja, zu reglementieren, dass das noch lebenswert bleibt und nur als Krücke benutzt wird, ja. Total wichtig. Genau, und diese Frage zum Abschluss, also erstmal danke nochmal dafür. Ich habe sie jetzt schon dreimal gestellt, aber nochmal, was ist der Next Step? Was ist für den Wandel? Für jeden persönlich.
Wenn ich es im Großen und Ganzen beantworten möchte, dann ist es wirklich dieses Zurück ins Herz, und zwar radikal. Das heißt, sich im Herzen, im innersten Zentrum so zu begegnen, dass man alle Masken vom Kopf reißt, dass man alles, was man zwischen sich und sich selbst gestellt hat, wegwischt oder wegnimmt, die ganzen Schleier, die irgendwie die Selbstsicht vernebeln. dass man da schaut, hey, wo stehe ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Und dann durch die unangenehmen Phasen durchzugehen, um immer mehr im Wesenskern, im Ewigen anzukommen. Also da, ja, ich kenne keinen schnelleren Weg als über das Herztor, die Herzpforte, als ja, Portal letztendlich, über die wir unser Bewusstsein in eine ganz andere Dimension versetzen können. Aber wir dürfen in den allermeisten Fällen erst einmal durch Schleier hindurch. Und da sich anzuschauen, wovor renne ich weg, zum Beispiel, oder was vermeide ich in meinem Leben, wem, was versuche ich auszuweichen, damit bestimmte natürliche Wachstumsprozesse nicht stattfinden können. Wie torpediere ich mich selbst? Selbstsabotagemechanismen. All das, wenn wir ins Herz gehen, werden auf einmal deutlich und sichtbar. Und dann zu sagen, okay, und ich setze mich hin und ich fange an, die weiße Fahne zu hissen, Frieden mit mir selbst zu machen, mit meinem Leben, dieses bedingungslose Ja, diese hundertprozentige Entscheidung für mein Hiersein und dann auch diese Selbstsabotageprogramme auslaufen lassen, um einfach immer mehr in sein volles Herzpotenzial zu kommen. Das ist das, was ansteht für uns alle.
Ja. Ja. Ich sage immer noch die letzte Frage, aber jetzt ist es wirklich die allerletzte. Also wenn du jetzt, ich finde die nämlich spannend und die habe ich erst einmal gestellt und jetzt frage ich sie dich. Du hättest jetzt hier alle Fernseher der Welt auf dich, alle Laptops, also die ganzen Medien und du kannst eine Botschaft. Welche Botschaft würdest du allen Menschen jetzt zukommen lassen? Was wäre deine Botschaft?
Alles, was du bisher erfahren hast, war nicht wirklich. Es war nicht die Realität. Es war eine vorgespielte Realität, die dir Glauben hat machen lassen, du seist ein getrenntes Wesen, seist ein physischer Körper. Doch in Wahrheit bist du viel mehr als das. Du bist ewige, bedingungslose, grenzenlose Liebe. Das ist das, was es wieder zu erwecken gilt, das ist das, was es zu erkennen gilt. Und alles, was du vorher über dich gelernt hast, darfst du gerade in diesem Moment einmal aus deinem Bewusstsein herausziehen, löschen, loslassen. Alles das ist gerade jetzt nicht mehr wichtig. Besinne dich auf das, was du wirklich bist.
Ja, ich schließe das Interview. Möchtest du noch, hast du noch einen Impuls, den Zuschauern was mitzuteilen oder auch wenn du zum Beispiel noch gerade spannende Projekte oder irgendwas von deiner Arbeit mitteilen möchtest, jetzt ist der Raum dafür da.
Es fühlt sich für mich so an, dass mit den gerade gesprochenen Worten es sich schon sehr rund anfühlt und es da gar nicht mehr gibt, was ich dem hinzufügen könnte, weißt du?
Ja.
Ich bin dir dankbar. Bin uns dankbar, dass wir diese Inspirationssamen in die Welt rausbringen und für alle die, die das aufnehmen, wirklich hineinnehmen in ihr inneres Beet und die Früchte einfach weiter schenken und weiter verteilen.
Schön. Ja, es geht ganz tief, es berührt mich. Und ich denke auch jeden hier, der zuschaut. Ja. Ja, und das passiert, wenn wir einfach das machen, was durchkommt. In diesem Sinne danke ich mich sehr euch fürs Zuschauen, dir, lieber Robin, für das Interview, für deine Worte, für deine Energie und die Technik, dass sie es möglich gemacht hat. Okay, vielen Dank.